Ein Strich beim Gesicht. Versteckte Kamera, bekannt, die Sendung, gab es in den USA damals, hat da jetzt angefangen, ist dann mal hier rüber geschwappt. Und das war in den USA, versteckte Kamera, da hat man versucht, Leute auszutesten hinsichtlich ihres Verhaltens bei bestimmten Vorgehensweisen. Ein Mann sitzt am Tresen in so einem Schnellimbiss und isst seine Pommes. Kommt einer rein, setzt sich neben ihn, bestellt eine Cola. Und während er so wartet, greift er ungeniert in den Teller von seinem Nachbarn, holt sich eine Pommes raus, haut die runter. Wenn wir das gewesen wären, der hätte doch was von uns zu hören gekriegt, oder? Der hätte für den Rest seines kurzen Lebens keine Pommes mehr geschmeckt. Aber es war interessant, die Menschen im Restaurant waren anders als du und ich. 9 von 10 Personen sagten nichts oder taten so, als hätten sie es nicht gesehen. Und man konnte ihnen auf der einen Seite ansehen, innerlich waren die auf 180, aber die haben die Klappe gehalten. Und in ihnen rollte sowas wie so eine emotionale Tsunamiwelle, aber nach außen hin war spiegelglatte Oberfläche. Ich weiß nicht, kann ja verschiedene Gründe gehabt haben. Vielleicht war ihnen der andere körperlich so überlegen, dass sie einer Konfrontation besser aus dem Wege gehen wollten. Ne? Besser nichts sagen und nicht die Schnauze voll kriegen. Vielleicht war es ihnen auch peinlich, das Verhalten öffentlich anzusprechen, weil sie hätten ja auch der Lüge bezichtigt werden können. Und welche Beweise hätten sie schon gehabt? Die Pommes hat er runter gehabt. Oder vielleicht waren sie auch gelähmt vor der Unverschämtheit. Und dann, je nachdem, wie einer charakterlich aufgebaut ist. Ja, es mag sein, dass wir jetzt hinsichtlich eines Pommesklauers ungehemmt das zum Ausdruck bringen würden, was wir gerade denken und empfinden. Wir würden uns vielleicht verteidigen und den Konflikt nicht ausweichen. Aber das Kneifen, das Ausweichen, das Verschweigen, das kennen wir doch auch aus unserem eigenen Leben, oder? Man sagt doch in den Beziehungen und so weiter nicht immer direkt, was man denkt. Wenn dich jemand fragt, wie geht's? Was ist die Antwort? Gut. Und ganz clever und diplomatisch, am liebsten gut. Und das sagt man, obwohl irgendwann die Katze morgens in die Tastatur gepinkelt hat, der Sohn eine 5 in Mathe heimbrachte und es gab nochmal einen richtigen Streit in der Ehe. Ne? Das habe ich auch in den USA erlebt, wenn man den gefragt hat. Der hat sich noch vorhin mit seiner Frau gezofft und gesagt, wie geht's dir in der Ehe? We have a wonderful marriage. Ja, richtig tolle Ehe. Das ist klar, wir wollen unser Gesicht wahren, den anderen nur nicht sehen lassen, wie es wirklich in uns aussieht. Da hätte ich mal eine Frage, die brauchst du jetzt hier nicht öffentlich zu beantworten, ne? Aber mal für dich so innerlich. Geh mal so die Leute durch, mit denen du lebst, in den Bezügen, in denen du stehst. Und mal eine Frage, was traust du dir nicht dem anderen zu sagen? Dann könnte man Männer fragen, im Hinblick auf ihre Frauen und die Frauen im Hinblick auf ihre Männer. Was traust du dir in der Ehe nicht zu sagen? Oder in deiner Beziehung, in deiner Freundschaft, einem guten Freund, was traust du dir dem nicht zu sagen? Fällt dir was ein? Ich bin ja jetzt beim SV mit engagiert, es wird nicht langweilig. Eine der schwierigeren Situationen sind Probleme in Leitungskreisen, wo die Leute sich irgendwie in die Haare gekriegt haben, ganz heftig. Und eine meiner Beobachtungen ist, einer der Hauptgründe, warum sowas passiert, ist, weil Leute nicht offen miteinander reden. Die haben über Jahre hinweg, die Probleme sind Jahre alt, und die haben sich nie getraut, etwas offen und ehrlich anzusprechen, haben das immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, nie drüber geredet und irgendwann platzt dann mal, dann kommt die Gärung zustande und dann irgendwann kracht mal das ganze Ding auseinander, dann gibt es offenen Streit und dann ist fast nichts mehr zu reparieren. Und das könnte man jetzt auf alle Lebensbereiche übertragen. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Alleinerziehende Mutter. Der Sohn, Tochter, einzige Kind, was sie hat. Ganze Leben hat sie da investiert. Aber irgendwie fühlt sie sich dann manchmal von dem Sohn oder der Tochter wie eine Sklavin behandelt. Nicht respektiert, immer nur ausgenutzt. Und sie hat eigentlich einen solchen Hals, so eine Wut über dieses Verhalten. Aber sie sagt nichts. Warum sagt sie nichts? Sie hat Angst, wenn ich das jetzt offen anspreche, am Ende kommt der oder die nicht mehr nach Hause. Und dann bin ich ganz allein. Also halte ich lieber den Mund. Oder auch in der Beziehung kann ja sein, dass eine junge Frau denkt, also ich will es lieber mal in der Beziehung ein bisschen anders, langsam angehen lassen. Aber Testosteron beim Freund ist sehr hoch. Und dann hat sie nicht den Mut, Nein zu sagen, eine Grenze zu ziehen, weil sie Angst hat, nachher geht die Beziehung baden. Und ich möchte ihr halten. Oder wenn ich meinem Chef erzählen würde, was ich wirklich über ihn denke, dann wäre ich meinen Job morgen los. So denkt der Angestellte und nimmt dann schweigend so die Launen seines Chefs einfach mit auf die Schulter. Man könnte jetzt so viele einzelne Fälle konstruieren. Wenn ich meinem Freund einfach mal damit konfrontieren würde, wie rechthaberisch ich ihn empfinde in manchen Diskussionen. Am Ende verliere ich ihn aber, geht die Freundschaft baden, also halte ich den Mund. Und das Schwierige ist, dass wir fangen dann an, mit einer gewissen Zweigleisigkeit zu leben. Und man spielt so die Rolle im Leben, Theater des Lebens. Und ich weiß, ich habe mal von Eugen Roth, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der hat so kurze Gedichte geschrieben. Ich lese mal sein Gedicht, das Ferngespräch, vor. Ein Mensch spricht fern, geraume Zeit mit ausgesuchter Höflichkeit, legt endlich dann mit vielen süßen Empfehlungen und besten Grüßen den Hörer wieder auf die Gabel, doch tut er nochmal auf den Schnabel. Nach all dem freundlichen Gestammel, um dumpf zu murmeln, blöder Hammel. Der drüben öffnet auch den Mund zu der Bemerkung, falscher Hund. So einfach wird oft auf der Welt die Wahrheit wiederhergestellt. Ja, wenn man die Wahrheit dann einfach so herstellen könnte. In vielen Fällen lebt ein Mensch mit dieser konstanten inneren Spannung zwischen dem, was er wirklich empfindet und wie er lebt. Und das ist ein Zustand, der kann regelrecht krank machen, wenn man dem permanent ausgesetzt ist, der Beziehungen belastet und man nicht einfach nicht mehr gern nach Hause kommt oder sich nicht mehr gern mit Leuten trifft und der die Lebensqualität mindert. Und es geht auch so weit, Menschen leben dann regelrecht eine Lebenslüge. Und für unsere Lebensgestaltung gibt Paulus uns im Epheserbrief eine Richtung vor. Epheser 4, die Verse 15 und 25. Dort sagt er: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Und dazu mal ein paar Gedanken zu dem, was Paulus hier schreibt. Das Erste, Gott möchte, dass wir echt sind. Gott hat uns als Originale geschaffen. Guckt euch mal an, jeder von uns ist anders. Und das bezieht sich nicht nur aufs Äußere, das bezieht sich auf unseren Charakter, auf unsere Talente, unsere Prägung, das, was wir als Menschen sind. Ich finde dieses Lied von Jürgen Werth immer noch echt genial, ist zwar schon alter Schinken, aber ist gut. Ist ein ganz toller Text, weil er das zum Ausdruck bringt. Du bist ein Original, einzigartig. Du bist nicht eine Fotokopie, nicht irgendwie geklont, sondern du bist ein Original. Und Gott möchte, dass wir echt sind. Wir sollen keine Schleimer, Duckmäuser und Heuchler sein. Er hat uns als Originale geschaffen in allen Facetten. Aber manchmal fragt man sich natürlich auch, was motiviert jetzt einen Menschen, dass er sich verstellt? Es gibt ja so manchmal Leute, die, so sagt man, die stellen mehr ins Schaufenster, als sie wirklich im Lager haben. Oder alles, was sie haben, steht im Schaufenster, das Lager ist leer. Warum macht das einer? Was motiviert ihn? Und das ist eine gute Frage, sich selber auch manchmal zu fragen, was bringt mich eigentlich dazu, dass ich nicht zu gewissen Dingen stehen kann oder mich wehren kann? etwas zum Ausdruck bringen kann. Was ist das? In der Bibel, also im Neuen Testament, begegnen uns verschiedene Personen, da fällt das auf. Also so neulich war ja Apostelgeschichte dran in der Bibellese, Hananias und Sapphira. Die waren beeindruckt davon, dass andere Leute Geld gegeben haben und haben das der Gemeinde gegeben, dass die die sozial schwachen Leute damit finanzieren konnten. Wollten die auch machen. Dann haben die also ein Grundstück verkauft und jetzt kommt's. Die haben das Geld genommen, haben einen Teil von dem Geld beiseite gepackt, ins Sparschwein, und den Rest haben sie zu den Aposteln gebracht, aber sie haben den Eindruck erwecken wollen, das ist alles, was wir gekriegt haben für das Grundstück. Und Petrus fragt sie noch, sagt mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Verrückt. Und Petrus hat dahinter noch gesagt, ihr seid ja blöd. Was soll das eigentlich? Ihr hättet doch ruhig das Geld behalten können, hättet halt ehrlich sagen müssen, wir geben euch nur 80% oder sowas. Oder hättet auch keine Prozentzahl nennen müssen. Aber nicht so tun, wir geben alles. Also wird etwas vorgeben, was nicht stimmt. Tatsache ist, sie wollten wahrscheinlich Anerkennung. Sie wollten für ihre Großzügigkeit bewundert werden. Oder ich denke an Petrus. Petrus war ja einer, der einen schwachen Charakterzug hatte. Der ist öfter auch mal zweigleisig gefahren. Er hat Jesus verleugnet. Und später schreibt Paulus ja mal, dass er richtig Zoff hatte mit Petrus, weil da er schreibt hier, denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Petrus stand nicht zu seiner theologischen Überzeugung. Der hat plötzlich gekniffen, weil er Angst hatte vor diesen Juden, die da gekommen waren, und hat dann so getan, als ob. Was bringt uns dazu, dass wir nicht ehrlich sind mit dem, wie wir innerlich empfinden und auch in den Beziehungen, auf unterschiedlichen Ebenen? Ich glaube, eins mal ist sicherlich Anerkennung. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Das ist auch eine berechtigte Sehnsucht. Also jeder Mensch braucht Anerkennung. Keiner von uns kann ohne Anerkennung leben. Das braucht man. Es ist vielleicht manchmal die Angst vor Verlust einer Freundschaft oder was auch immer. Angst vor Konfrontation, dass man dann Angst hat, naja, wenn ich mich dem stelle, wenn ich das sage, dann gibt es ordentliche Diskussionen und man will lieber Friede, Freude, Eierkuchen. Oder eben Angst auch vor Kritik. Es kann ja sein, dass das, was ich meine, sage, möchte, tue, einem anderen nicht gefällt und dass ich mich mit dem auseinandersetzen muss und dass ich dann aber auch zu dem stehe, was ich bin. Auch nur die Spannung aushalte, dass ein anderer das anders sieht, aber das bin ich nun mal. Und das möchte man nicht, diese Kritik und diese Auseinandersetzung, und darum weicht man dem aus. Tatsache ist, wer nicht zu sich selbst steht, der legt das Fundament einmal für oberflächliche Beziehungen, weil jede Beziehung geht durch Krisen und durch Stress und auch manchmal offenen Streit, auch jede Ehe. Wer das nicht glaubt, da kommen unterschiedliche Menschen zusammen, da muss man sich ganz nüchtern mitten auseinandersetzen, dass man richtig Zoff kriegt. Die beiden, die mal so verknallt ineinander waren, die keifen sich plötzlich an. Ja, das passiert, da wo Dinge aufeinander treffen. Nur, wenn man diesen Dingen aus dem Weg geht, den schwierigen Fragen, schafft man nur die Grundlage für eine oberflächliche Beziehung. Denn der Konflikt und der Streit vertieft die Beziehung. Nicht, dass er sie zerstört, er vertieft sie. Wenn man richtig damit umgeht, dann fängt die Beziehung an, ehrlicher und richtiger zu werden. Man schafft die Grundlage für viele Missverständnisse. Man bemüht sich auf der einen Seite nicht anzuecken und keinen Ärger zu machen und gibt nur das von sich, was den Frieden anscheinend nicht stört. Und dann passiert es einfach, die Missverständnisse werden nie geklärt, verletzte Gefühle nicht angesprochen, Frustrationen werden nicht ventiliert, ja, und schwierige Fragen nicht gestellt. Und Beziehungen, die so gelebt werden, da lebt man dann nebeneinander her, man funktioniert noch. Oder man fällt auseinander, irgendwann erlischt das Interesse. Und es entstehen dann immer wieder neue Missverständnisse, Misstrauen, Bitterkeit wächst, bis es dann mal irgendwann zum Bruch kommt. Und für sich auch mal das zu verinnerlichen, Gott möchte eigentlich, dass ich authentisch bin, dass ich ehrlich bin, dass ich auch zu dem stehe, was ich bin und was ich nicht bin. Wir können uns das leisten, weil Gott uns bedingungslos angenommen hat. Das fängt eigentlich, das ist der zweite Gedanke, damit an, dass wir mal für uns wissen, wir müssen uns vor Gott nicht verstellen. Als ich am Anfang meines christlichen Glaubens stand, es war noch so der alte Pietismus, ne, und dann hat man uns die Geschichten erzählt, wenn da Leute waren, die sich bekehrt hatten, ne, und die haben dann über ihre Sünde sowas von geheult und da sind die Bußbänke nass geworden, ne, da muss man hinterher aufwischen. Ja, diese Storys von dieser Zerknirschung, der innerlichen Zerknirschung der Menschen und so. Und ich habe immer gedacht, so, also echtes Christsein besteht darin, dass ich so tiefe Schuldgefühle habe, richtig zerknirscht bin über mich selber. Ja. Und dann musste ich ganz ehrlich sagen, nee, bin ich eigentlich nicht. Und manches hat mir sogar sehr gefallen, was nicht richtig war. Und wenn ich ganz ehrlich war, ich wollte es auch eigentlich gar nicht loswerden. Bis ich mal eines Tages entdeckt habe, ich muss mich vor Gott mit nichts verstellen. Und selbst wenn eine Sünde da ist, an der ich gefallen habe, dann kann ich mit Gott offen und ehrlich darüber reden und sagen, du, da steckt in mir was drin, dass ich sogar eher Bock drauf habe, als dass ich es ablehnen möchte. Das ist mir nicht zuwider. Und ich kann so ehrlich mit Gott reden. Und ich muss auch keine Schuldgefühle produzieren. Gott will mich echt nicht so, wie ich meine, dass ich, oder andere meinen, dass ich sein sollte. Das ist ein Quatsch. Und dass ich es Gott zutrauen kann, dass er durch seinen Heiligen Geist etwas in mir tut, was wächst. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es hat Jahre gedauert, aber da ist in mir was gewachsen. Und ich habe dann manchmal an manches gedacht, was ich so an Mist gebaut habe, was nicht richtig war vor Gott. Und dann habe ich mich zwischendrin auch schon mal geschämt. Aber es hat ein paar Jahre gedauert. Aber es war nicht etwas, was ich zwanghaft in mir produziert habe. Da ist irgendwas gewachsen über diese Zeit im Leben mit Gott. Oder Angst und Sorge. Ja, du kannst ein Schisser sein. Also wir sind unterschiedlich gestrickt. Weiß meine Frau, wenn ich mit der Auto fahre, dann sollte ich so meistens so bei 130, 140 bleiben, sonst kriegt sie ganz feuchte Hände und langt immer gleich nach dem Griff. Das macht mich dann nervös. Und dann muss ich mal akzeptieren. Das ist so, das ist okay. Und auch ich darf Angst haben. Es gibt Dinge, vor denen ich Angst habe. Ja, das ist okay. Ich darf mir auch Sorgen machen. Das ist auch okay. Ich muss nicht den Glaubenshelden darstellen, der über allem steht, der nie etwas anficht, der nie eine Frage hat, nie einen Zweifel. Ich kann ehrlich vor Gott sein, wenn mir irgendetwas nicht in den Kopf will, ich nicht verstehen. Ich kann das ehrlich sagen und muss das nicht verstecken. Oder meine Beziehung zu Gott. Ja, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der mystisch angelegte Mensch. Ja. Man hat dann in der Missionsleitung manchmal so gespottet, so über meine 5 Minuten stille Zeit, so in der Richtung. Ich bin mehr ein Kopfmensch und ich habe nicht so viel für diese ganze Anbetungskultur, die dann sehr ausgedehnt ist. Das ist wirklich, so bin ich nicht gestrickt. Und ich musste für mich erst mal lernen, dazu zu stehen. So bin ich halt. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht Gott anbete oder ihn bewundere, aber ich mache es auf eine andere Art. Mir liegt das eine nicht so. Und dazu zum Beispiel zu stehen und dann vor allen Dingen für mich auch mal zu begreifen, ich weiß nicht, ob ihr mal in den Psalmen gelesen habt, wo einer steht, meine Seele schreit zu Gott wie ein Hirsch. lechzt nach frischem Wasser. Und ich habe den Psalm mal gelesen und habe gedacht, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, so durstig bin ich nicht. Aber was ich dann in meiner Beziehung zu Gott toll finde, ist, dass ich mit Gott drüber reden kann und kann Gott zu Gott sagen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also so hängt mir die Zunge jetzt nicht aus dem Hals. Das Bild ist ein tolles Bild, aber wenn ich ganz ehrlich bin, es trifft auf meine Lebenswirklichkeit im Moment nicht zu. Und ich muss das nicht verstecken, ich muss nicht vor Gott so tun, als sei ich jetzt so irgendwie, ne, besonders geistlich veranlagt. Oder ich kann zu meinen Grenzen stehen. Jeder von uns hat Grenzen. Man muss immer aufpassen. Ich finde immer, ich sage Leuten immer, probiert euch aus, so viel es geht. Sag nie, nie. Probier es aus und erst wenn du es nicht kannst, dann kannst du mal drüber reden. Aber sonst, probier alles. Ja. Egal, was es ist. Aber gleichzeitig, wenn ich eine Grenze habe, dann habe ich eine Grenze. Ich habe meiner Frau zuliebe, die ist sehr musikalisch, ich nicht. Und dann habe ich zu meiner Frau zuliebe, habe ich mal Flöte angefangen zu spielen. Ne? Also ich glaube, ich bin gekommen, bis der Mond ist aufgegangen, ja, nicht untergegangen. Der Mond ist aufgegangen, habe ich so hingekriegt, so einigermaßen. Aber das hat für den Anfang unserer Beziehung gehalten. Die anderen 39 Jahre, jetzt hat das nicht mehr funktioniert. Sehr zu ihrem Leidwesen. Aber das ist nicht mein Ding. Da werde ich kribbelig, wenn ich höre Musik gerne, ich bewundere Menschen, die das können, aber irgendwo ist das nicht mein Ding. Und jeder von uns hat Stärken, Schwächen. Und dazu ehrlich zu stehen und zu sagen, ja, das kann ich nicht. Das ist okay. Und es ist befreiend zu wissen, dass wir besonders vor Gott in unserer Gottesbeziehung ihm nichts vormachen müssen. Gar nichts. Wir können schonungslos, ehrlich und offen mit ihm sein, mit allen unseren Gedanken und Empfindungen. Aber das Dritte, wir können und sollen vor Menschen echt sein. Und das ist die Frage jetzt, was heißt das echt sein? Was heißt das Lügen und Nicht-Lügen? Das kann man ja nicht so schwarz-weiß beantworten. So einfach ist die Kiste nicht. Bedeutet das, dass ich jetzt, wenn ich echt bin, mein Innerstes immer vor allen Menschen ausbreite? Dass ich alles, jeder Gedanke und dieses Gefühl, das in mir drin ist, mal richtig raus, ne? Unsere Kultur im deutschen Kontext, das, so würde ich das mal ausdrücken, die ist zu einer Art Auskotzkultur mutiert. Das wird ja bewundert und in Talkshows werden Menschen dazu gebracht, so ihr Inneres herauszulassen, schonungslos und schamlos, würde ich sagen. Und echt sein, würde ich behaupten, heißt nicht das Herz auf der Zunge tragen, sondern authentisch sein, ohne den anderen damit zu verletzen oder übermäßig zu belasten. Es gibt einfach Dinge, die sind Kultur. Man muss Kultur auch lernen. Etwas, was in den einen Kontext passt, passt nicht in den anderen. Ich weiß noch, als unsere Missionarsfrauen nach Manus zurückkamen, nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland, und dann haben die Frauen in die Hände geklatscht und gesagt, Mrs., bist du fett geworden? Ja, das ist genau, was eine Frau hören will. Was aber für uns beleidigend klingt, das ist dort als Lob, und das heißt eigentlich anders übersetzt, Mann, siehst du gut aus. Ja. Jetzt empfindet ihr das nicht so, ihr Frauen wahrscheinlich, wenn man das sagt, bist du fett geworden. Ne? Aber man muss lernen zu verstehen, wie eine Kultur tickt. Und es gibt Dinge, die gehören sich. Die Kultur sagt uns, was anständig ist. Die Bibel sagt uns, was Sünde ist. Und es gibt auch Dinge, auf die muss man achten, auch in dem, wie man nach außen hin redet, was man von innen her preisgibt. Nicht alles passt zur richtigen Zeit. Man muss da auch die richtige Zeit wählen und den richtigen Ton, aber auch wissen, was dran ist. Also zum Beispiel in Neuguinea trinken Christen keinen Alkohol. Das ist für einen Schwabe natürlich das Todesurteil. Ne? Der muss ja sein Gläschen Wein oder ein Bier oder ein Most oder irgend sowas muss man ja haben hin und wieder. Aber ich wusste zum Beispiel, ich kann vor den Neuguineesen kein Bier trinken, obwohl ich gerne eins getrunken hätte. Dann habe ich aber, wenn ich mit ausländischen Freunden zusammen war, habe ich doch ein Bier getrunken. So, mal eure Frage, eine Frage an euch, bin ich da noch authentisch gewesen? Ja, ich würde sagen ja. Ich habe das nicht als Heuchelei empfunden, nur weil ich gesagt habe, ich nehme Rücksicht auf ihr Gewissen, aber ich habe persönlich für mich die Freiheit, das zu tun. Das heißt, ich bin da jetzt nicht mir selbst untreu geworden oder habe geheuchelt, war nicht authentisch. Es gibt aber auch Dinge, die gehören zu jedem von uns. Die muss nicht jeder wissen. Es gibt Bereiche, die gehören in die Seelsorge und in die Beichte, aber nicht ins Gemeindeblatt. Es war für mich mal sehr interessant, Bonhoeffer, als der da im Gefängnis saß, der hatte einen Häftling, der immer wieder zu ihm kam und der hat immer alles rausgekotzt, was so in ihm drin war. Und dann hat Bonhoeffer geschrieben, also ihm war das fast zu viel, und er hat geschrieben, wie Gott dem Menschen Felle zum Bedecken gab, so hat er uns auch ein Schamgefühl gegeben, das uns bedeckt, unser Inneres bedeckt. Ja. Und das sind zum Beispiel Dinge, da braucht es ein Sensorium zu wissen, was sagt man und was sagt man nicht. Und was behalte ich für mich oder wo gehe ich zu einem Seelsorger und rede mit dem offen drüber oder hole mir auch psychologische Hilfe, je nachdem, was notwendig ist, und spreche die Dinge da an. Und vielleicht ist es ja auch manchmal ratsam in Beziehungen, dass wenn man sich erst einmal Rat sucht, bevor man betroffene Personen direkt anspricht. Aber es gibt manchmal Dinge, die jeder tragen und auch ertragen muss, weil sie sich nicht ändern lassen und ein Reden das Ganze nur noch schlimmer machen würde. Wäre jetzt mal interessant, wenn man eine kleine Gesprächsrunde mit den Ehepaaren hier, mit den Anwesenden. Man lernt sich ja in der Ehe kennen, ne? Und jeder von uns hat so gewisse Eigenarten, die dem anderen auf den Keks gehen, oder nicht? Gibt es das bei euch auch? Gehen nur einen vom Wecker. Ne? Also ich weiß genau, bei mir gibt es gewisse Dinge, die nerven meine Frau und umgekehrt genauso. Jetzt ist es allerdings so, dass es manchmal Angewohnheiten gibt, die kannst du nicht ändern. Da hat sich bei dir sowas eingeschliffen, das kriegst du einfach nicht weg. Wenn du eine Ehe wirklich glücklich machen willst, dann musst du das oft ansprechen. Ein bisschen ironisch gemeint jetzt, ja. Man muss in einer Beziehung, wo man merkt, da sind Dinge nicht zu ändern, da muss man die Klappe halten. Und dann geht es darum, dass man das erträgt, vielleicht mit ein bisschen Humor, vielleicht fallen einem noch ein paar nette Sprüche dazu ein. Man muss es überspielen, aber man muss dann lernen, mit manchen Dingen zu leben, weil die gehören zu mir oder zum anderen. Und die darf ich nicht einfach jetzt versuchen, durch eine echte Offenheit zu lösen und dann zu meinen, dass man die Beziehung besser macht. Nee, da macht man sie kaputt. Also man muss auch wissen, wo muss ich etwas tragen und ertragen. Und es braucht Taktgefühl zu wissen, was gerade dran ist und wie man etwas sagen kann oder auch nicht. Und nicht alles ist dran, gesagt zu werden zu jeder Zeit. Und schon gar nicht zwischen Tür und Angel. Das muss man sich überlegen, wie man das macht. Und nicht jede Empfindung oder jeder Gedanke muss geäußert werden. Und manchmal kann ein Mensch es nicht tragen oder ertragen. Man muss das Maß des anderen kennen. Selbst Jesus hat manchmal gesagt zu seinen Jüngern, ihr könnt es noch nicht ertragen. Im Neuen Testament, ich weiß nicht, wenn ihr die Stelle schon mal gelesen habt. Und es gibt in Beziehungen genauso, wenn ich zum Beispiel weiß, mein Freund oder mein Arbeitskollege oder wer da immer das ist, auch in der Ehe, das ist jetzt etwas, das geht über das Maß seiner seelischen Tragkraft. Dann darf ich es nie ansprechen. Dann geht das nicht. Dann macht man den anderen kaputt. Und Paulus sagt ja, die Wahrheit in Liebe sagen. Den anderen wichtiger nehmen als sich selbst. Es geht nicht darum, dass ich immer alles ventilieren kann und offen rauslassen kann, dass ich gerechtfertigt bin. Es geht darum, dass der andere auch geschützt ist und dass er das tragen kann. Wir brauchen ein Gespür für andere Menschen. Denn wir sind nicht allein auf der Welt und Gott möchte, dass wir die anderen im Blick haben. Man darf Echtheit oder Offenheit nicht auf Kosten anderer leben. Und es ist selbstverständlich, man ist kein Heuchler oder nicht, im Gegenteil nicht authentisch, wenn man die Rolle seines Lebens spielt. Und im Leben, wenn ihr euch mal beobachtet, ihr schlüpft ja innerhalb von Sekunden in unterschiedliche Rollen. Mal bin ich Vater oder Mutter, dann bin ich Vorgesetzter, dann bin ich Freund und jede Rolle hat andere Regeln. Und ich lebe aber trotzdem das, was ich bin, authentisch in diesen verschiedenen Rollen. Gott möchte, dass wir echt sind, ehrlich. Und ich mache euch Mut dazu, ihr müsst das lernen, auch hier in der Gemeinde, bei euch, auch privat, euch eine gesunde Streitkultur anzulegen. Das kann man lernen. Dass man Schwierigkeiten ehrlich und offen zur richtigen Zeit anspricht. Dinge nicht unter den Teppich kehrt. Miteinander versucht, einander zu verstehen, Wege und Lösungen zu finden. Und nicht in etwas hineinzurutschen, wo man fast eine Lebenslüge lebt. Ich lese es von Paulus nochmal. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem, hinter das Haupt ist, Christus. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Ich wünsche mir das und ich wünsche euch das, dass uns das gelingt. Gott segne euch. Amen. Ein Lied, 2, 3.
Fighting voices in my head said I'm not enough.